Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Wir wollen uns heute im Movieplot-Podcast mit der kommenden Harry-Potter-Serie auseinandersetzen, wo sich ja gerade einiges tut. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich, Movieplot-Redakteurin und langjährige Harry-Potter-Liebhaberin Esther Stroh, sowie Chefredakteurin Jenny Jecke. Hallo Jenny.
Hallo Esther.
Hast du deinen Zauberstab mitgebracht heute oder ist der zu Hause geblieben?
Mein Elder Wand habe ich zu Hause gelassen, sicherheitshalber, damit er mir nicht geklaut wird.
Sehr gut, sehr gut. Würdest du dich als Harry Potter Fan bezeichnen?
Ich würde mich als Harry Potter Fan bezeichnen mit vielen Sternchen, die daneben stehen.
Die dann noch aufgeklärt werden müssen
genau.
Später. Okay, okay, sehr gut. Dann können wir ja direkt in diesem Podcast starten. Vor fast genau 2 Jahren wurde eine Harry-Potter-Serie angekündigt. Ich habe wirklich nachgerechnet und dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass das wirklich schon wieder so lange her ist, bis es jetzt soweit ist. Und es dauert auch noch ein bisschen, bis sie kommt. Aber wir dachten uns, wir geben euch einfach mal so einen Zwischenstand. Was ist eigentlich gerade Sache? Jetzt wurden ja gerade ein paar Leute besetzt. Jetzt ist ja gerade eine Debatte wieder neu entflammt. Und da ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, einfach mal zu schauen, wo stehen wir aktuell mit dieser neuen Serie, die viele schon erwarten natürlich auch. Und manche viele auch eher noch skeptisch gegenüberstehen. Also wir haben heute viel vor mit euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt Lust, mit auf diese Reise zu kommen. Zum einen wollen wir euch natürlich erstmal auf den aktuellen Stand bringen. Was ist schon bekannt? Wann startet die Serie voraussichtlich? Wer spielt mit? Und im zweiten Schritt wollen wir dann nochmal ein Stück weit diskutieren, wie finden wir eigentlich, dass dieses Serienremake kommt? Da spielt natürlich auch die J.K. Rowling-Debatte dann mit rein, die wir hier nicht ausklammern wollen. Und ja, mit diesem Fahrplan sind wir, glaube ich, ganz gut gewappnet, um euch da an der Hand zu nehmen. Aber davor gibt's natürlich wie immer noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV+. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind zahlreiche brandneue internationale Serien und Staffeln, wie Teil 2 der 5. Staffel von Yellowstone. Viele gibt's exklusiv nur bei Magenta TV. Zum Beispiel Black Snow, Serpent Queen, Joan, Mayfair Witches und bald kommt übrigens auch das große Serienfinale von The Handmaid's Tale hinzu. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So Jenny, wir starten mit den harten Fakten. Ich habe schon vorhin erwähnt, im April 2023 wurde die Serie offiziell angekündigt. Davor gab es natürlich schon lange Spekulationen. Da hieß es, wird jetzt das Harry Potter Theaterstück verfilmt? Gibt's irgendwie mal eine ganz eigenständige Serie? Ich kann mich noch erinnern, wir hatten mal einen Podcast, wo wir darüber spekuliert haben, was coole Ansätze wären für eine Harry Potter Serie. Ich habe immer noch eine Lanze für die Rumtreiber gebrochen, aber es ist nicht passiert. Stattdessen.
Ich hab mal einen April-Scherz geschrieben vor 10 Jahren oder so, dass Netflix eine Serie über Tom Riddle macht. Und das ist immer noch meine Lieblingsvorstellung von der Harry Potter Serie.
Aber wir bekommen eine andere Harry Potter Serie, nämlich ganz klassisch ein Remake. Die 7 Bücher werden erneut verfilmt in geplant 7 Staffeln. Aber jetzt nicht mit so einem straffen Plan von, wir müssen jedes Jahr eine Staffel schaffen, sondern ich glaube, da haben sich ein bisschen mehr Platz gelassen und sagen, wir wollen das so in 10 Jahren absolvieren, war zumindest mein letzter Stand.
Sagt das nicht John Lithgow,
ja,
der
genau,
geht glaube ich davon aus, dass er 8 Jahre in Großbritannien leben muss.
Genau, der hat nämlich irgendwas gesagt, ja, in 8 Jahren bin ich damit fertig und dann dachte ich so, wie gut hat er seinen Vertrag gelesen.
John Lithgow, der 5 Jahre jünger ist als Michael Gambon, das nochmal als Hinweis.
Aber nichtsdestotrotz, sie kommt, sie hat auch schon ein großes Kindercasting zum Beispiel ausgerufen, was jetzt gerade im Hintergrund stattfindet, aber wir wissen noch keine Kinderdarsteller, die es dann übernehmen werden. Die 3 Rollen, die großen Hauptrollen sind natürlich spannend, das Golden Trio, wie man es im Englischen ja gerne nennt. Haben wir schon eine Vorstellung, wann der Start erfolgen wird, Jenny?
Also der Dreh wird, glaube ich, für noch dieses Jahr angepeilt. Je nachdem, wie kompliziert das Casting von den Kindern sein wird, ist, glaube ich, ein Start 2026/27 realistisch.
Genau. Es gab da sehr interessante Aussagen, weil ich dachte so, also wenn sie 26 sagen, wäre ja Weihnachten ideal. Harry Potter nicht zu Weihnachten zu bringen, ist irgendwie eine vertane Chance. Gleichzeitig gab es halt von Casey Bloys, dem HBO-Chef, diese Aussage, ich lese mal vor, ja, so Ende 2026 bis 2027, die AutorInnen haben gerade erst angefangen, es ist also noch zu früh, um ein Veröffentlichungsdatum zu nennen oder darüber zu sprechen.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie das so positionieren, dass es die Last of Us-Lücke vielleicht füllt, weil es eine gibt, weil... Okay. Weihnachten ja zum Beispiel für Filmstarts sehr gut ist und viel genutzt wird, aber bei Serien nutzt man ja eher die Herbstsaison oder den Start dann Anfang des Jahres, so wie das jetzt im Frühling mit The Last of Us passiert ist und The White Lotus, das sind ja so die Standards von HBO, die sie gleich im ersten Quartal abfackeln oder dann eben Richtung Sommer, aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Strategie sein wird. Weihnachten, weiß ich nicht, ob man da überhaupt große Serienstarts macht, abgesehen von Netflix bei HBO. Deswegen vielleicht sogar erst Anfang 2027. Mal schauen.
Mal schauen, wir werden es herausfinden. Aber es ist noch mindestens ein Jahr entfernt. Wahrscheinlich eher so anderthalb, könnt ihr euch vormerken. Gerade wenn die Dreharbeiten jetzt noch kommen. Und es ist natürlich auch eine große Fantasy-Serie. Da muss dann später noch viel animiert werden an Magie, die da so vor der Kamera passiert. Ja. Ansonsten sollten wir vielleicht noch kurz die Senderfrage klären. Da gab es ja auch etwas Verwirrung am Einstieg. Also ursprünglich wurde die Serie ja als HBO Max oder nur Max-Serie angekündigt. Willst du mal kurz erklären, was Max überhaupt ist?
Also, es gibt die große Marke HBO, die viele sicher kennen von diesem Krisel-Fernseher-Vorspann. Und dann kommt du und dann fängt Sopranos an, Game of Thrones, The Wire, True Blood, eben auch jetzt The Last of Us und so weiter. Da gab es lange Zeit einen Streamingdienst, der hieß HBO Max. Dann hat Warner Brothers eine neue Führung bekommen, heißt jetzt Warner Brothers Discovery. Und infolgedessen wurde der Streamingdienst umbenannt in Max. Die ganze Welt macht sich darüber lustig, weil jeder HBO kennt, aber niemand Max. Mhm. Oder denkt, das ist irgendeine Person. Aber das Ding ist, in Deutschland sind diese Serien von HBO bisher vor allem bei Sky und RTL Plus zu sehen gewesen. Der Deal mit Sky wird wahrscheinlich auslaufen in den nächsten Jahren. Mhm. Das heißt, in vielen europäischen Ländern gibt es schon Max als Streamingdienst. Und als wir die Pressemitteilung zum Cast von der Harry Potter Serie bekommen haben, kam sie auch von Max. Mhm. Das heißt, es ist absehbar, dass Max nach Deutschland kommt, nächstes Jahr zum Beispiel. Und das dann auch als Möglichkeit oder die Serie genutzt wird, um Max auch in einem großen, wichtigen Markt wie Deutschland zu launchen oder das hinterher dann zu machen. So wie das zum Beispiel bei Disney Plus und The Mandalorian passiert ist damals.
Weil Warner ist ja eigentlich auch ein großer Name, also als Filmstudio natürlich, auch wenn jetzt der Streamingdienst oder der zugehörige Qualitätssender irgendwie anders heißt.
Ja, also ich persönlich bin auch ein großer Fan von HBO-Serien in den USA, aber die Potter-Serie wahrscheinlich bei HBO und Max zusammenlaufen, so wie das bei The Last of Us auch der Fall ist. Das ist halt bei beiden abrufbar. Ich finde es halt nur ein bisschen problematisch jetzt, in this economy einen Streamingdienst zu launchen in einem Land. Aber es ist natürlich eine bekannte Marke. Und deswegen verstehe ich auch, warum sie es machen. Also wahrscheinlich in Deutschland dann recht zeitnah auch in irgendeiner Form einem Streamingdienst abrufbar, die Serie.
Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass sie da Monate später mit erst um die Ecke kommen.
Ja.
So, das sind die harten Fakten. Ansonsten kennen wir auch schon ein paar Leute, die hinter der Serie stehen. Denn als sie angekündigt wurde, war es ja alles noch sehr unklar. Da hieß es erstmal nur, es kommt eine Serie und man wusste überhaupt nicht, wer damit verknüpft ist. Inzwischen haben wir auch ProduzentInnen, eine Showrunnerin. Vielleicht fangen wir mal mit der an, das ist ganz interessant. Francesca oder Francesca wahrscheinlich wird sie ausgesprochen.
Francesca, ja, würde ich sagen.
Gardiner?
Keine Ahnung.
Wir
sehen unsere Expertise. Ich habe mir ein Video zu einem, wie spricht man einen Namen aus, im Vorfeld dieses Podcasts angeschaut, aber es war nicht der Name von Francesca Gardiner.
Okay, bitte tease das dann nochmal, wenn der Name unterkommt hier. Nennen wir es einfach Francesca Gardiner. Sie hat zum Beispiel mitgewirkt an Succession, was natürlich auch eine Qualitätsserie ist, die alle Fans von guter TV und oder Streaming-Unterhaltung kennen sollten. Außerdem fand ich es ganz spannend, dass sie auch an His Dark Materials mitgewirkt hat, um noch eine Fantasy-Serie ins Rennen zu werfen, die auch schon mal geremaked wurde. Also es gab ja einen Film, Der Goldene Kompass, und da hat dann jemand gesagt, nee, das geht nicht weiter und jetzt machen wir es nochmal als Serie. Und die Serie, fand ich auch, hat sich schon von Staffel zu Staffel immer mehr verbessert. Also da bin ich optimistisch, dass sie da eine große Fantasy-Serie lenken kann.
Ich gebe zu, ich habe nur die erste Staffel geschaut, weil ich habe die Bücher wirklich geliebt von Philip Pullman.
Genau.
Und mochte weder den Film noch die Staffel. Wenn du mir sagst, das wurde später besser, dann beruhigt mich das ein bisschen. Wo ich weniger Ruhe habe, wenn ich sehe, dass ich auch an The Man in the High Castle mitgearbeitet habe, was, glaube ich, eine der langweiligsten Amazon-Serien ist, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, mit einer besten Grundideen, um eine gute Serie zu machen.
Alternative Geschichtsschreibung.
Ja, Succession ist natürlich auch ein Punkt in der Filmografie, auf den man stolz sein kann, aber ich kann sie noch nicht so richtig fassen. Ich weiß nicht, was ich von ihr erwarten soll mit dieser Filmografie.
Ja, ja. Ansonsten war sie auch noch an Killing Eve beteiligt, an Staffel 2. Zum Glück nicht an der gehassten vierten.
Genau, ich wollte schon sagen, wir wissen ja alle, dass die späteren Staffeln von Killing Eve die besten sind.
Und der zweite große Name, der hinter der Kamera noch mitkursiert, ist ja der von Mark Mylod. Den kennst du garantiert, den kanntest du vorher
natürlich,
bestimmt schon als Game of Thrones-Fan, oder?
Als Game of Thrones-Fan, als Zuschauerin des Restaurant-Films The Menu mit Ralph Fiennes, wo er Regie geführt hat, wahrscheinlich sein größter Film und im Prinzip bei allen großen HBO-Serien aus den letzten Jahren.
The Last of Us, Shameless, The Affair habe ich noch gesehen, hat er mitgewirkt. Und auch wieder spannend, nochmal Succession, 16 Folgen von Succession hat er inszeniert, wo ich auch dachte, wird das neue Harry Potter jetzt so ein Intrigenspiel, wenn die dann beide mitgewirkt haben?
Ich finde also auf jeden Fall spannend, dass Succession so als Talentpool benutzt wird von HBO. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas wie The White Lotus auch als sowas benutzt werden könnte in der Zukunft, aber Succession ist ja wohl der größte Kritiker-Hit in den letzten Jahren bei HBO, auch was die Preise angeht, die Serie gewonnen hat. Es ist nur insofern interessant, dass sie einen komplett anderen Ton und ein komplett anderes Thema hat, als eine Harry Potter-Serie vermutlich haben wird. Auch wenn sie Succession und Hogwarts nachstellen, dann bin ich natürlich dabei. Das wäre das erste wirklich Attraktive, was ich zu der Serie hören würde. Gebe ich an dieser Stelle schon mal zu.
Aber dafür haben wir dann Leute wie David Heyman, der ja auch die Harry Potter Filme schon als Produzent unterstützt hat und jetzt auch wieder als ausführender Produzent dabei ist. Wahrscheinlich um auch so ein bisschen für Warner diese Zusammengehörigkeitsgefühl wiederherzustellen von, ja, wir wissen, dass die Filme existieren und ganz toll sind und das muss ja für die Serie nicht auszuschließen sein. Deshalb haben wir diese übergreifende Person, die da im Hintergrund noch mit die Fäden zieht. Natürlich zieht auch J.K. Rowling als ausführende Produzentin die Fäden, aber ich glaube, dazu kommen wir etwas später noch ausführlicher. Spannend ist natürlich jetzt zu gucken, was wissen wir schon zu einer Serie, das ist nämlich erstaunlich wenig. Wir kennen natürlich alle die Bücher und die Filme und wissen deshalb handlungsmäßig, worum es geht. Da ist so ein kleiner Junge, der lernt, dass er ein Zauberer ist und dass er offenbar ein großes Schicksal ihm bevorsteht, wenn er jetzt nach Hogwarts kommt, um den bösen Zaubermenschen Voldemort.
Das ist eine schöne Umschreibung, der böse Zaubermensch, dessen Namen wir nicht sagen dürfen.
Zu bekämpfen.
Und die Serie hat ja noch nicht mal einen Titel, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Wir wissen nicht, wie sie heißt.
Also zweifelst du daran, dass sie nicht einfach Harry Potter heißen wird?
Ich könnte mir vorstellen, dass sie pro Staffel den Filmtitel nochmal nehmen.
Den Zusatztitel bekommt dann?
Weil ich finde es irgendwie so, Harry Potter Season 7 klingt wirklich, hat keine Schuspe, hat irgendwie nichts, wo ich denke, ja, oh mein Gott, Season 7 von Harry Potter, während Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, zwar auch kein guter Buchtitel, J.K.,
ja, ja.
aber hat wenigstens was, so hat was Episches, was Großes.
Fände ich spannend, wenn sie es machen, ist aber eher selten aktuell im Serienbereich. Also mir fällt nur so richtig American Horror Story ein, die alle ihre Staffeln irgendwie anders nennen, um da einen Erinnerungswert herzustellen. Aber mal schauen.
Ich hoffe, sie nennen es nicht irgendwie, um jetzt einen Diss gegen eine andere große Fantasy-Serie aus den letzten Jahren loszulassen, irgendwie Harry Potter Doppelpunkt, die Harry Potter-Serie, so wie das bei Herr der Ringe, die Ringe der Macht ist, weil das macht mich einfach wütend, dass sie das so genannt haben, weil ich jedes Mal irgendwie mit einem Rotstift da rangehen möchte und sagen, Wortwiederholung.
Zu viele Ringe. Das finde ich nachvollziehbar, möchte ich auch nicht. Ich würde auch mit dem klassischen Harry Potter zufrieden sein, aber wir werden es sicherlich noch herausfinden, spätestens wenn der erste Teaser oder ein Poster oder irgendwas kommt. Ansonsten habe ich noch ein bisschen geguckt, was man noch so feststellen kann, was sie vielleicht anders machen werden. Zum Beispiel wird schon gemunkelt, dass wahrscheinlich teilweise in einem Volume gedreht wird.
Ach,
das
nein.
Kennen wir ja schon so als diese runde LED-Wand, die ist quasi der neue Greenscreen ist, wo man direkt Sachen schon raufprojizieren kann, während gedreht wird, Hintergründe. Fände ich auch nicht so gut. Das hat nie diese ganze Tiefe, die man so kennt. Andererseits sollen sie einfach nochmal im liebsten Studio drehen, wo schon die Harry Potter Filme entstanden sind und die ganzen Studios nochmal wiederverwerten? Wäre dir das lieber oder was ganz Neues einfach?
Also wenn, dann würde ich erwarten, dass sie einfach neue Bauten herstellen. Ich erwarte von der Serie die eigene Version von Harry Potter. Ich möchte nicht, dass sich irgendwie John Lithgow durch das Büro von Michael Gambon da durchspaziert oder so, weil dann kann ich auch nochmal die alten Filme anschauen. Also das wäre meine Erwartung, weil das, was die Filme ausgemacht hat, war neben dem sehr, sehr guten Casting der Erwachsenen eben auch, dass es alles sich so echt angefühlt hat, dass du hinterher dachtest, ich kann wirklich zu dem Bahnhof gehen und mit meinem Kofferwagen gegen die Wand fahren. Ich kann durch die Winkelgasse gehen. Ich kann irgendwie auf den Hof von Hogwarts gehen, auch wenn er sich mittendrin in der Reihe geändert hat. Also dieses Plastische, dieses Anfassbare, das, was beim Volume halt verloren geht, möchte ich schon in der Serie. Es wäre sehr schade, wenn das verloren gehen würde.
Ja, und deshalb will ich eigentlich auch nicht, dass sie im selben Studio nochmal drehen, selbst wenn es für Warner natürlich wahrscheinlich günstig wäre, aber das wäre schon sehr seltsam, ein Remake im gleichen Studio mit gleicher Kulisse zu drehen. Ich hatte irgendwelche Berichte gelesen, natürlich völlig unbestätigt aus internen Quellen, dass Warner überlegt, ob sie einfach die Logos von Hogwarts nochmal wiederverwendet, weil das ist natürlich auch so Franchise-gebunden und Merchandise, ne? Da will man jetzt nicht alles nochmal neu machen.
Aber andererseits ist das ja so, wenn du es neu machst, ein Grund, das nochmal zu kaufen. Ne? Also
ach so,
der
wenn
Hauptgrund,
du alles schon hast, ja, ja. Dann musst du dich als Harry Potter-Fan outen. Bist du ein Film-Fan, der jetzt den Schlafanzug mit Gryffindor-Logo vorne drauf hat, mit dem alten Film-Logo oder mit dem neuen Serien-Logo?
Ja, und der Hauptgrund, warum sie diese Serie machen, und ich möchte da nicht zynisch sein, sondern einfach realistisch, ist, dass sie, glaube ich, viele Studien durchführen, wie so die Verbindung von jüngeren Generationen mit Harry Potter ist. Ne? Man will ja, die Bücher sind in den 1990ern rausgekommen, die Filme in 2000ern. Seitdem gab es eine Lücke. Die Fantastic Beasts-Filme haben nicht nochmal daran anschließen können, an die Popularität. Das heißt, wenn du jetzt so ein Anzugträger mit einer Verantwortung für tausende von Mitarbeitern bist und Geld machen musst, dann gehst du, glaube ich, eher so ran, wie schaffe ich es, dass die Zoomer und die nachfolgende Generation, die ja jetzt auch noch heranwächst, alle, die nicht ins Kino gehen konnten, als die Filme rauskamen, und das ist ja auch schon wieder sehr lange her, ne, muss man ja auch nochmal sagen, dass die eine Verbindung zu dem Franchise bekommen, dass die unser Merchandise kaufen, dass die über Jahre diese Serie streamen und ihren Kindern dann zeigen, weil da sind wir, die Millennials, das bin ich zum Beispiel, die haben jetzt Kinder zum Beispiel, das bin ich, zeigen ihnen Harry Potter vielleicht und du willst halt sicherstellen, wenn du so eine Marke hast, wo du Geld reingesteckt hast, dass sie das auch in den nächsten 10, 20 Jahren noch machen werden. Die Kinder
damit
und die
auch Kindeskinder.
Die Kinder
ihren Kindern wieder das zeigen, ja.
Ja.
Ich sehe es ja auch, dass meine Nichten und Neffen das jetzt vorgelesen bekommen oder andere jüngere Verwandte, dass ich denke, ja, das lebt tatsächlich noch auch in Buchform natürlich weiter. Und das müssen sie auch an anderen Sparten dann noch bedienen. Um jetzt trotzdem noch ein bisschen konkreter zu bleiben, was wir schon wissen, was geändert wird, was man sich so ein bisschen auch ableiten kann, ist zum Beispiel, dass immer wieder gesagt wird, die Bücher sollen ausführlicher ergründet werden. Ist ja irgendwie logisch. Man hat einen 2 oder 2,5 Stunden Harry Potter Film und man hat eine Serie. Nehmen wir mal an, sie machen 8 bis 10 Folgen pro Staffel. Dann hat man 8 Stunden Zeit, kann natürlich viel mehr mit reinnehmen. Und Details oder Sachen, die einfach weggelassen wurden, jetzt einbringen, nachdem sie vorher einfach nicht untergebracht werden konnten, weil sie vielleicht auch nicht so wichtig waren. Da haben wir schon ein konkretes Detail, zum Beispiel Poltergeist Peeves ist schon bestätigt. Das war eine der ersten Sachen, die die Serienverantwortlichen gesagt haben. Ja, diesmal wird Peeves dabei sein. Wie stehst du zu solchen Details? Hast du das vermisst in der ersten Verfilmung?
Also, ich glaube, damals, als die ersten Filme rauskamen, da war ich noch eine Teenagerin, das war so kurz vor meinem Abi. Und mein erster Eindruck, das weiß ich noch, weil ich habe ein Video aufgenommen für einen offenen Kanal Gera damals, wo ich über den ersten Harry Potter Film gesprochen habe. Mein Eindruck war, die sind zu nah an dem Roman dran.
Damals das ist schon, Jenny.
Ja, gleichzeitig gab es da, also ich weiß noch, dass ich sehr stark hin und her gerissen war zwischen, oh mein Gott, die sind sehr sklavisch da an diesem Roman dran und wenig Einfallsreichtum und gleichzeitig, oh, das fehlt und das fehlt und das fehlt. Und das hat sich auch in bei manchen Büchern fortgesetzt. Insbesondere mein absolutes Lieblingsbuch aus der Reihe ist halt der Feuerkelch, das vierte Buch. Und da weiß ich noch, dass bestimmte Sachen weggelassen wurden, die mich richtig genervt haben. Oder auch beim siebten, dem ich sehr viel kritischer gegenüberstehe, weiß ich noch, dass ich es schon traurig fand, ohne jetzt zu viel zu spoilern, falls ihr die Bücher nicht kennt oder die Filme nie gesehen habt, dass die Backstory von Dumbledore und seiner Familie sehr stark reduziert wurde.
Das haben sie ja versucht, dann später noch ein bisschen in den Fantastic Beasts-Film aufzurollen, aber
während
ganz anders natürlich.
Ich nie traurig war, dass ich Hermines Sklavenbefreiungsplot.
Hauselfenbefreiungs.
Ja, also zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme der Reihe ist der Orden des Phönix, weil die Vorlage ist ja das längste Buch der Reihe, die fand ich sehr, sehr zäh und vollgepackt mit Subplots, die mich nicht interessiert haben. Und der Orden des Phönix ist ja der einzige Film, der nicht von Steve Kloves geschrieben wurde. Und das merkst du halt, weil er ganz anders mit dem Buch verfährt, viel freier. Und das fand ich damals so schön. Deswegen bin ich auch jetzt, glaube ich, hin und her gerissen. Ich möchte nicht diese wortwörtliche Adaption, weil ich kann auch einfach das Buch nochmal lesen. Das sind ja sehr gute Bücher, insbesondere die ersten vier. Da bleibe ich dabei. Ne? Mit denen habe ich Englisch gelernt damals.
Ja, ja.
Weiß nicht, wie es dir ging. Aber möchtest du das sehen? Möchtest du, spitz gefragt, eine Hörbuchversion als Serie sehen von Harry Potter?
Also ich habe tatsächlich nichts dagegen. Ich habe da viel drüber nachgedacht und ich liebe die Filme auch und finde, dass sie ein gutes Pacing haben, dass sie einfach Sachen richtig weggelassen haben, die man nicht wirklich für brauchte, um in der Story voranzukommen. Andererseits traue ich schon so gewissen Sachen hinterher, wo ich dachte, ich verstehe, dass sie nicht reingehören müssen, aber ich will schon gern Peeves mal treffen. Und ich habe mich im ersten
Du
Teil,
willst Peeves treffen, will das Peeves kann ich treffen. Jetzt immer außer Kontext zitieren.
Und ich zum Beispiel, nehmen wir nur mal als Beispiel, wenn wir jetzt mal beim ersten Film, der ja auch die erste Staffel dann sein wird, Stein der Weisen bleiben, da gab es diese Aufgabe, die sie am Schluss bewältigen müssen mit Fluffy und den fliegenden Schlüsseln und so. Und es hat mich immer genervt, dass die Zaubertränke nicht dabei waren. Es gab ein großes Zaubertrankrätsel und es war so schön, dass jeder von dem goldenen Trio immer eine Aufgabe lösen konnte, damit sie alle drei vorankamen. Und das hat halt im Film so ein bisschen gefehlt. Also klar hat Hermine gesagt, ja, ich weiß jetzt, dass wir Licht machen müssen hier bei der giftigen Pflanze, aber...
Das war schon sehr Harrys Heldengeschichte im
genau,
Film.
Genau. Und ich denke, da hat man einfach eine Chance, auch ein bisschen mehr die Nebencharaktere noch weiter zu erforschen, worauf ich mich freue. Da haben zum Beispiel auch die Filmschaffenden schon, die Serienschaffenden jetzt im Vorfeld schon gesagt, ja, wir würden auch gerne die Erwachsenen-Stories noch ein bisschen erforschen. Und da freue ich mich dann, da geht in meinem Kopf sofort so ein Rädchen los, wo dann ist, oh, jetzt kriege ich endlich die Tonks und Lupin-Liebesgeschichte, die ich die ganze Zeit sehen wollte und die so unter den Tisch gefallen ist. Deshalb denke ich, das ist schon eine Chance, einfach zu sagen, eine Serie ist ein anderes Medium, da können wir auch mal kurz von Harry weggehen, um andere Ecken von Hogwarts oder der Zaubererwelt noch ein bisschen näher kennenzulernen und uns mehr Zeit zu lassen, vielleicht ein gemächlicheres Tempo anzuschlagen. Ja.
Möchtest du Hermines Sklavenplot sehen? Sei ehrlich.
Ja, ich denke, Hermine muss auch lernen, dass ihr Gutmenschentum irgendwo an eine Grenze stößt und vielleicht auch erkennen, dass das nicht die beste Idee ist, Wesen, die ihren eigenen Willen nicht so richtig haben, was aufzudrücken, was sie als gut empfindet.
Okay, ich möchte bitte nicht mehr
Hermine
Hauselfen
ist sonst immer
sehen.
So unfehlbar. Du möchtest keine Hauselfen
sehen. Ich möchte nicht diskriminieren, aber beim Lesen hatte ich große Probleme damit, den Hauselfenplot einfach zu lesen, weil mich die Hauselfen so genervt haben. Und ich bin auch kein Dobby-Fan.
Okay.
Ich akzeptiere, dass er eine wichtige Rolle im zweiten Buch spielt. Aber mehr brauche ich auch nicht von ihm.
Okay.
Das ist ein bisschen Jar Jar Binks-Vibes für mich bei der Figur.
kann ich nachvollziehen. Ich habe nichts gegen Dobby. Ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Aber ich kann verstehen, dass diese Überdosis von diesen unterwürfigen Wesen dann irgendwann so ein bisschen nervig wird. Ja. Okay. Um noch ein bisschen bei den Änderungen zu bleiben, ich habe ansonsten natürlich auch noch bemerkt, dass bei den Filmen gab es ja diese unausgesprochene Regel von, oder die wurde auch ausgesprochen, dass nur britische oder irische, also aus Großbritannien, Vereinigtes Königreich, Stars besetzt werden durften. Und die wurde jetzt schon mit der ersten offiziellen Besetzung natürlich auch gebrochen, denn John Lithgow, der jetzt den neuen Dumbledore spielen wird, ist ein Amerikaner.
Wobei man allen verzeihen könnte, die dachten, er wäre Brite, weil ja. Er hat, glaube ich, er ist der britischste Amerikaner, den du in Hollywood finden
kannst. Er hat schon überzeugende Briten gespielt, was er dann natürlich auch gleich als Argumentation angeführt hat, von wegen, ich habe doch hier schon Winston Churchill überzeugend verkörpert und auf der Bühne hat er, glaube ich, auch Roald Dahl, den britischen Autor, gespielt. Also er kann das schon. Ich verstehe aber auch so ein Stück weit die Irritation, die da beim ersten Mal aufkam, dass man sagt, wir haben jetzt den englischsten Schulleiter aller englischen Schulleiter dieser britischen Zauberschule. Und der wird vom Amerikaner gespielt. Haben wir keine eigenen? Weiß man nicht, ja. Ja, mir macht, aber gut, da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen zu, wenn wir auf ihn genauer eingehen. Und ansonsten fand ich noch spannend, dass offenbar die Elterngeneration, also Harrys Eltern, Snape und sowas, alles Lupin, deutlich jünger besetzt werden in der Serie. Das lag ja bei den Filmen daran, dass Alan Rickman einfach eine Idealbesetzung so vom Typ her war. Also alle werden auch Alan Rickman ewig mit Snape natürlich verbinden. Nichtsdestotrotz war er deutlich älter, als er im Buch beschrieben wird. Also im ersten Schuljahr von Harry ist er Anfang, Mitte 30. Und Alan Rickman war, glaube ich, so 50.
Ende 50. Würde auch auf Gary Oldmans Castings zutreffen, genau. Glaube ich.
Deshalb wurden ja dann wirklich alle Elterngenerationen ihm angepasst an älter besetzt. Und das ist natürlich auch eine Chance.
Ich finde, man sollte alles an Alan Rickman anpassen. Ich finde, das ist korrekt so.
Ich finde es jedenfalls spannend, dass man dadurch dann noch eine Abgrenzung schaffen kann, in der Serie zu sagen, okay, die sehen nicht nur irgendwie anders aus, weil es andere Schauspieler sind, sondern die sind auch deutlich jünger und stehen dadurch ganz anders im Leben. Also wenn man überlegt, dass Harrys Eltern ihn gleich nach der Schule gekriegt haben und dann gleich gestorben sind, ist es dann irgendwie noch viel dramatischer. Oder dass Snape auch jemand ist, der sich nie so richtig finden konnte. Sonst könnte man ja sagen, Alan Rickman, der hat da Jahre von Ärger auf dem Buckel, die er mit sich rumgetragen hat. Ja. Insofern, genau, das sind so die Änderungen, die ich bisher so finden konnte. Es sind noch nicht so viele, aber einfach schon so ein paar spannende Richtungssteller. Und ja.
Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Und zwar, wir haben ja jetzt vor allem darüber gesprochen, was noch aus den Büchern in der Serie vorkommen könnte. Aber gibt es etwas, wo du immer dachtest, das kommt in den Büchern zu wenig vor? Und da könnten sie einfach tiefer reingehen in der Serie, weil das ist ja die andere Option, wenn du eine Serie machst,
ja,
dass du da quasi selber einfach was dazu erfindest, was in den Büchern gar nicht vorkommt. Weil ich dachte vorhin, um dir noch mehr Zeit zu geben, darüber nachzudenken, ich dachte vorhin, als wir darüber gesprochen haben, an sowas wie die Familie Malfoy zum Beispiel, ja, die ich liebe.
Ja.
Ich liebe die Slytherins. Gebe ich gleich zu, wie mit Game of Thrones, da liebe ich auch die Lannisters. Blonde Menschen, da habe ich Sympathien für. Da über die Familiendynamik zum Beispiel, dass man einfach mal sieht, wie geht's denen eigentlich jenseits dessen, was im Buch zu sehen ist, was ja erst, weil das spielt ja erst in den späteren Büchern überhaupt eine Rolle, dass man da so Einblicke bekommt. Oder aber noch mehr aus Snapes Vergangenheit und so weiter. Gibt es da was du dir wünschst oder hast du da Angst, dass das daneben gehen könnte?
Nee, also ich begrüße alles, was da noch weiter ausgebaut wird. Ich denke gerade so, dass man die Welt auch noch in die Breite wachsen lassen kann. Also wir haben ja Hogwarts zum Beispiel sehr viel gesehen, ist einfach der Haupthandlungsort gewesen. Aber solche Sachen wie das Zaubereiministerium, klar, kam auch schon vor. Aber St. Mungus zum Beispiel, das Krankenhaus. Wie funktioniert eigentlich Krankenversorgung in der Zaubererwelt oder so? Denke ich, da hat man eine Chance, da noch tiefer einzutauchen. Und ja, generell Figuren, die immer nur so oberflächlich angeschnitten wurden. Dumbledore hast du zum Beispiel selber schon erwähnt. Ich will endlich Ludo Backman sehen.
Wer war das nochmal?
Das war dieser lustige Spieletyp in Feuerkelch in deinem Lieblingsband, der völlig wegrationalisiert wurde. Ich begrüße auch, wenn der sprechende Hut auf einmal jetzt mehr zu singen kriegt. Oder der hat ja jedes Jahr eigentlich einen anderen Song oder irgendwas gehabt, um die Leute willkommen zu heißen.
Oder dass die anderen Schüler noch Backstories bekommen, die sie vorher gar nicht hatten. Das wäre auch interessant.
Genau, genau. Wenn wir uns an den ersten Band halten, ich will unbedingt eigentlich mal Snape auf dem Besen als Schiedsrichter sehen beim Quidditch. Bitte. Das sind so, natürlich sind es erstmal Kleinigkeiten oder auch so wie die Norbert-Geschichte, die nur angerissen wurde, der Drache, den Hagrid im ersten Band hat und der dann später eigentlich noch mit Charlie abgeholt wird, also Rons Bruder, wo man schon sozusagen ein Worldbuilding hat, was ganz früh anfängt, was dann später zurückkommt, wenn er natürlich zum Trimagischen Turnier dann mit Drachen anrückt. Da kann schon viel, viel mehr so als Fährte auch gelegt werden, was die Filme teilweise ja gar nicht konnten, weil die ja noch entstanden sind, während die Bücher rauskamen. Insofern, glaube ich, kann man da mit einem Blick nach hinten, jetzt, wenn alles schon fertig ist, auch noch viel dran drehen.
Und viele, viele Rumtreiber-Flashbacks.
Bitte. Diese Geschichte möchte ich schon so ein bisschen, wenn ich schon keine Rumtreiber-Serie kriege, möchte ich zumindest die noch ein bisschen ausgelotet haben. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal nochmal zu den schon bekannten Besetzungsmitgliedern kommen, denn da wurde ja jetzt ja schon offiziell erstmal etwas bekannt gegeben von 6 Darstellenden, die schon feststehen. Vielleicht vorab noch, ich hatte gerade jetzt nochmal nachgeguckt vom Podcast, es wurden inzwischen 32.000 Kinder schon gecastet, also im Sinne von, sie haben sich beworben, konnten Videos einschicken. Es war ganz witzig, wenn man sich den Casting-Aufruf mal angeschaut hat, der schon letztes Jahr kam, was da drin stand, was die Kinder alles machen sollen. Also sie müssen irgendwie über ein Haustier reden oder über ein Familienmitglied und sie sollen irgendwas vortragen, was nichts mit Harry Potter zu tun hat. tun hat. Also schon gar nicht diese Fan-Anbindung von, du musst kein Fan sein, um das zu spielen. Fand ich ganz spannend. Aber die letzte Aussage im April war jetzt, sie sind nah dran, die Besetzung zu haben, aber noch nicht so nah, dass irgendwas verkündet werden könnte. Also ich denke, das wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten passieren, dass wir die dann kriegen. Und ich nehme nicht an, dass wir da irgendjemanden von kennen. Also das sind ja so junge Stars dann, die zwischen neun und elf sollen sie, glaube ich, sein. Insofern, ja, kann ich da nur die Hoffnung aussprechen, dass sie die vielleicht einfach noch ein bisschen länger geheim halten und noch ein bisschen länger schützen.
Keine Sadie Sink als Weasley-Schwester.
Die ist schon wieder zu alt dafür, Jenny. Jenny,
ich wollte ja nur einen Spaß machen.
Genau. Ansonsten wurde auch natürlich angekündigt, dass der Cast diverser sein würde. Das war schon von Anfang an sozusagen ein auf die Fahne geschriebenes Motto. Zum Beispiel im Theaterstück war ja Hermine Schwarz, deshalb glauben viele, dass jetzt in der neuen Serie auch Hermine Schwarz sein könnte. Schon immer mit krausen Haaren beschrieben. Wir werden es herausfinden. Es gab natürlich viele Gerüchte, wie Cillian Murphy bitte als Voldemort besetzen. Ist, glaube ich, eher aktuell Wunschdenken. Mal gucken, was dann noch passiert. Nichtsdestotrotz, wenn wir auf die schon bestätigten Menschen schauen, sind es schon nicht völlig Unbekannte. Das heißt, es zeichnet sich, ich würde sagen, schon so ein Schema ab von, in den Filmen haben sie auch viele Stars besetzt, die man als Erwachsener schon kennen konnte. Man denkt, oh, Maggie Smith oder Michael Gambon.
Ist nochmal der Moment, wo ich sagen kann, als ich das erste Harry Potter Buch gelesen habe, habe ich mir Gary Oldman in der Snape-Rolle vorgestellt.
Wirklich?
Ja, ich war nah dran.
Auf welcher Grundlage?
Weil ich Gary Oldman liebe, weil ich als Kind viel zu oft Leon der Profi gesehen habe.
Das ist natürlich interessant. Okay, ja. Spannend. Er hat auch schon, glaube ich, bekundet, dass er jederzeit zurückkommen würde, weil er findet, dass sein Sirius viel zu klein war in den Filmen.
Weil er Geld braucht.
Ja, okay.
Did you know 38% of Ohio's teenagers have spent money on gambling in video and online games? Items like mystery boxes, skins and spin to win mimic gambling, putting children at a higher risk of experiencing a gambling disorder as an adult. So get in the know about youth gambling and start the conversation with discussion guides, parent resources, and more at changethegameohio.org. That's changethegameohio.org.
Also, wir rollen mal das Pferd von vorne auf, denn als erstes verkündet und auch schon lange vorher im Gespräch war John Lithgow als neuer Albus Dumbledore, Hogwarts-Schulleiter. Ich nehme an, du kanntest John Lithgow auch schon vorher, Jenny.
Ich habe mal ein Roundtable-Interview mit ihm gemacht, als er den Winston Churchill in The Crown gespielt hat. Und es wurde eine Frage gestellt, er hat 15 Minuten geantwortet und dann war er weg.
ein Typ ist er also.
Ich mag John Lithgow einfach. Er ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch. Auch wenn ich ihn vor allem mit Bösewichten assoziiere. Schon in seinen Brian De Palma-Filmen, die er früher gedreht hat, auch zu den Churchill oder so ist jetzt kein Bösewicht gewesen, aber ich assoziiere ihn irgendwie schon mit kalten Machtmenschen. Mhm. Auch jetzt in Konklave, dem Hit des First Twitters gerade, googelt Konklave auf Twitter, ihr werdet euer Wunder erleben, ist er ja nicht unbedingt der sympathischste Kardinal, den man treffen kann.
Mhm. Ja, da stehe ich dahinter. Also ich liebe John Lithgow als Darsteller, aber ich habe auch Angst vor ihm.
Der Trinity Killer.
Genau, ich habe einen ganzen Text dazu geschrieben. Ich bin natürlich sehr geprägt durch Dexter, wo er in der vierten Staffel den gruseligsten Bösewicht aller Zeiten gespielt hat. Ich weiß, dass er auch so feinsinnige Rollen verkörpern kann, wie zum Beispiel war er ein Teil dieses schwulen Paars in Love is Strange mit Alfred Molina, was vielleicht auch so ein bisschen auch reinspielt in, sie haben schon gesehen, dass er auch die andere Seite von Dumbledore, die lange versteckt war, spielen kann. Er hat so eine bisschen näselnde, hohe Stimme, wo ich immer denke, da steckt irgendwie sowas dahinter. Kann der wirklich so einen sympathischen Mentor verkörpern? Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Aktuell finde ich ihn einfach nur unheimlicher als Voldemort. Und habe ein bisschen Angst, dass ihm die Wärme fehlen könnte, die diese Rolle vielleicht braucht. Insofern, am Anfang war ja Mark Rylance im Gespräch, wo ich sofort gesagt hätte, ja, fast passt wie die Faust aufs Auge. Aber manchmal ist es ja gut, wenn nicht immer die offensichtliche Wahl, die getroffen wird.
Ja, ich würde auch sagen, hier ist eine Erinnerung an Michael Gambon ganz gut, weil er war auch durch Bösewichte berühmt. Er hat ja hier in Der Koch, der Dieb und ihr Liebhaber, hat er ja diesen Gangsterboss gespielt von Peter Greenaway, und böser als diese Figur kannst du im Kino gar nicht sein. Das ist so eine Ekelperson in dem Film, und Michael Gambon hat das ja immer gespielt, auch danach. Und ich glaube, im Feuercage war er auch noch ein bisschen so in dem Vibe. Aber wenn du seinen ersten Film anschaust, und das ist ja der Azkaban, der dritte Teil, da ist er ja sofort einfach Knuddeldor.
Es gibt zwar immer diese Szene, über die man sich gut aufregen kann, wenn auf einmal Dumbledore aufbrausend wird
im Feuercage,
genau. Aber ansonsten ist er da perfekt auch reingerutscht, denke ich.
Und es ist ja auch schön, oder ich mochte immer bei Gamble im Vergleich zu Harris, den ich auch mochte, dass er dadurch, dass er immer so eine andere Seite von dieser Mann hat unglaubliche Macht und könnte, wenn er wollte, auch unglaubliche Gewalt über seine Umgebung bringen, weil er einfach ein extrem mächtiger Zauberer ist. Und das mochte ich bei seiner Darstellung immer, dass das mitschwingt, was ich bei Richard Harris, der halt der Märchenonkel Dumbledore war, jetzt gar nicht hatte. Da konnte er natürlich auch nie dazu kommen, weil er nur zwei Filme mitspielen konnte. Aber Gampen hat das, so dieses unterschwellige, dieser Mann könnte dich mit einem Fingerschwips, Schnips auch verschwinden lassen.
Ja, finde ich einen spannenden Ansatz, dass man das schon vorher einfach reinbringt, Dumbledores Macht, die ja auch ihn irgendwie in seine Position ein Stück weit gebracht hat. Ansonsten, er ist sich selbst zumindest auch bewusst, in was für Fußstapfen oder in was für Rolle er da tritt. Er hat dann irgendwie auch so Sachen gesagt wie, das wird jetzt die letzte Rolle meines Lebens sein, die mich definiert. Und er hat auch gesagt, was ich spannend fand, sowas habe ich noch nie gespielt. Und dadurch allein schon, dass er sagt, er ist auch was Neues für ihn, ist natürlich spannend, dass er sich da reinfinden muss. Meine einzige Sorge, ich meine, ich wünsche ihm ja auch generell ein langes Leben, aber er ist jetzt 79 und er muss bis fast 90 durchhalten, damit wir nicht wieder den Richard Harris, Michael Gambon Moment bekommen. Aber mal gucken. Ja, spannend. John Lithgow, merkt euch den Namen, beziehungsweise ihr werdet ihn dann sicherlich kennenlernen. Ansonsten haben wir noch Janet McTeer, als Professor McGonagall wurde verkündet. Ist die Frau dir ein Begriff?
Sie ist mir im Begriff, aber viel mehr auch nicht. Also ich habe dann hinterher geschaut, wo habe ich sie gesehen und da waren schon einige Sachen dabei, wie The Menu zum Beispiel oder Die Frau in Schwarz und Ozark habe ich zum Teil auch gesehen, Jessica Jones und so. Aber ich hätte dir jetzt nicht vorher sagen können, Janet McTeer, die repräsentiert das und die hat damit gespielt. War das bei dir anders?
Nee, der Name sagte mir was. Als ich sie angeguckt habe, dachte ich, Gesicht kenne ich, aber ich musste auch tatsächlich nachgucken, um zu sagen, da habe ich sie draus gesehen. Ich fand es dann nur witzig, dass in The Menu ja Mike Mylod, bei dem wir schon gesprochen haben, der Regisseur ist. Vielleicht hat er sie ein Stück weit in Harry Potter reingeholt, wer weiß es. Und dass in Die Frau in Schwarz natürlich Danny Radcliffe der Hauptdarsteller war. Da werden sich jetzt immer mehr Harry Potter-Verbindungen, glaube ich, auftun im Laufe der Zeit, weil natürlich auch alle Schauspieler irgendwie verbandelt sind in anderen Projekten. Genau. Ansonsten wurde noch verkündet, ein großer Name, Nick Frost, wird Rubeus Hagrid, den Wildhüter von Hogwarts, spielen. Den kennt ihr natürlich alle wahrscheinlich, wenn ihr die Cornetto-Trilogie gesehen habt. Hot Fuzz, Shaun of the Dead und At World's End. Wie heißt der dritte?
The World's End.
The World's End, ja. Als großen Szenenpartner, aber vielleicht immer so ein bisschen unter Simon Pegg stehen quasi. Jetzt hat er die Chance, sich eine richtig berühmte Rolle zu angeln. Und gerade so, was sein Schauspielprofil ist, so ein bisschen trottelig, lieb, irgendwie knuffig, ist natürlich eigentlich, denkt man, ja, muss ich nicht drüber nachdenken, passt als Hagrid. Ich find's trotzdem schade, dass der vorige Kandidat Brett Scholes, den war ja noch so ein bisschen im Gespräch, nicht geworden ist. Der hätte vielleicht noch irgendwie was Spannendes, wo man nicht sofort gesagt hätte, Hagrid, beitreten können, aber, ja.
Er entspricht halt irgendwie so dem Klischee, ne? Wenn du Hagrid casten müsstest und nach einem knuddeligen Briten suchen müsstest, dann wäre Nick Frost wahrscheinlich ziemlich weit oben auf der Liste. Wären zum Beispiel, als ich damals, ich muss wieder reden, ich habe das ja schon damals als im Kino gesehen und die Bücher gelesen. Aber als ich den ersten Harry Potter Film im Kino gesehen habe, da kannte ich Robbie Coltrane ausschließlich aus seiner Krimiserie, die glaube ich im Original Cracker oder so heißt. Wo er quasi den britischen Wallander spielt. und das war wie Helen Mirren, die hatte ja auch so eine ultra harte Krimiserie und das war sehr verwirrend. Aber das war wieder so ein Ding. Eigentlich, also im Nachhinein sind alle Darsteller aus der Originalreihe so offensichtlich. Aber wenn man zurückgeht, sind sie eigentlich gar nicht die offensichtlichsten Entscheidungen unbedingt. Außer jetzt vielleicht Richard Harris. Insofern, ich bin gespannt. Es ist wahrscheinlich eine der interessanteren Rollen, die Nick Frost so in nächster Zeit haben wird. Klingt aber auch so ein bisschen so, als würde er nur zeigen müssen, was er schon kann oder gezeigt hat.
Ja, das auf jeden Fall.
Und ich hoffe für ihn, dass es mehr wird. Weil Hagrid, muss ich ehrlich sagen, ist nicht meine Lieblingsfigur aus der Reihe.
Ich weiß, dass viele Hagrid lieben, aber es ging mir auch immer so. Das ist nicht meine es gibt ja so immer diese Theorie von Vaterfiguren für Harry und das war nicht meine Lieblingsvaterfigur.
Nein, ich war immer bei den Lehrern, sorry. Hagrid, ja, dachte ich immer, der hält sich nicht an die Regeln und
plappert sich immer.
Ja, das ist wirft wahrscheinlich eher einen schlechten Schaden auf mich als auf Hagrid, aber der hat mich schon immer ein bisschen genervt.
Außerdem verkündet neben diesen dreien schon genannten wurde Professor Quirrell und den kannte ich gar nicht. Luke Thallon heißt der Darsteller und den kannte ich deshalb nicht, weil er eher ein britischer Theaterschauspieler ist, also hierzulande eher unbekannt. In seiner Filmografie steht eine Filmrolle, die man irgendwie wahrscheinlich finden könnte, nämlich in Lanthimos The Favourite hat er wohl irgendeinen Soldaten gespielt, aber das muss so ein Mini-Auftritt sein, dass man wahrscheinlich diesen ganzen Film nochmal gucken muss, um rauszufinden, wo er da irgendwo im Hintergrund zu sehen ist oder so.
Aber er sieht Ian Hart zumindest ähnlich. Das spricht für ihn.
Das stimmt. Er hat so ein Gesicht, was in beide Richtungen, glaube ich, ausschlagen könnte von der Lehrer, dem man sich anvertraut und der Lehrer, der unter dem noch irgendwas Bedrohliches schlummern könnte. Insofern ist es natürlich passend. Und ich finde es auch wichtig, dass immer ein paar unbekannte Gesichter noch mit reinkommen, die man nicht sofort einschätzen kann. Und deswegen bin ich gespannt, was er mit der Rolle anstellt. Muss er ja nur eine Staffel verkörpern.
Spoiler.
Ansonsten haben wir noch Paul Whitehouse im Cast als Argus Filch. Da musste ich erstmal kichern, als ich dachte, jetzt werden die wichtigsten Erwachsenendarsteller verkündet und Argus Filch ist dabei, der Hausmeister. Aber vielleicht sagt uns das auch was über die Richtung der Serie an, dass wir mehr zu Filch erfahren. Das hat mich zum Beispiel auch immer geärgert in den Filmen, dass nie Filchs Backstory erforscht wurde, die ja sehr tragisch ist.
Er war ein Scrib, oder?
Genau, er hat keine magischen Kräfte, obwohl er das Kind von magischen Eltern ist, also ein Scrib.
Ja, also ich mag Paul Whitehouse, der spielt in einem meiner Lieblingsfilme mit, nämlich The Death of Stalin. Bin gespannt. Ich kann ihn auf jeden Fall mir vorstellen als schlecht gelaunten Hausmeister.
Auf jeden Fall. Hat auch so ein gegerbtes Antlitz, wo man denkt, da kann man viel rein und interpretieren. Und wenn er dann noch eine Katze auf dem Arm hat.
Ich bin gespannt auf das Casting der Katze. Das war wie damals bei der Neuverfilmung von Friedrich,
ja,
Friedhof der Kuscheltiere.
Ja, das dachte ich auch schon. Du müsstest jetzt eine andere Katze nehmen, um dich da abzuheben. Weil die ist, glaube ich, nie richtig definiert worden. Oder ja, in den Büchern, welche Katzenart das ist.
Ich bin
Farbe.
Vor allem gespannt, ob die auch auf den roten Teppich kommt, wie die Katze bei Friedhof der Kuscheltiere.
Mal schauen. Ansonsten könnt ihr Paul Whitehouse noch aus Ghost Stories kennen. Und ich fand noch sehr süß, dass er offenbar schon in Harry Potter Teil 3, der Gefangene von Azkaban, eine Filmrolle hatte und dann rausgeschnitten wurde. Aber ihr könnt ihn in den gelöschten Szenen, wenn ihr die Blu-ray oder irgendwas zu Hause habt, nochmal erleben als Sir Cadogan. Ganz tolle Figur, die auch gern weiter ausgebaut werden kann. Dieser pummelige Ritter, der die fette Dame vertritt, nachdem Sirius Black den Gryffindor-Stafsel angegriffen hat. Und der kommt auch später in späteren Bänden nochmal vor. Also einfach so ein lustiges Kuriosum, was da in Hogwarts-Gemälden rumtollt mit einem dicken Pony und einem tumpen Ritter. Aber jetzt kann er wahrscheinlich ein bisschen mehr Screentime bekommen als Argus Filch. Da können sie ihn nicht rausschneiden. Genau. Und dann haben wir natürlich, ich habe ihn mir bis zum Schluss aufgehoben, weil er, also, glaube ich, der größte Streitpunkt gerade ist im Harry Potter Fandom. Papa Isiedu, 34, wird Professor Severus Snape spielen. Er ist natürlich eine große Lieblingsfigur, die wir hier haben. Den verhassten Zaubertränkelehrer von Harry Potter, der eine viel tiefere Involviertheit in alles hat, als man am Anfang so denkt. Man kann ihn zum Beispiel kennen aus der HBO-Miniserie I May Destroy You, aber er spielt auch nur eine Nebenrolle, habe ich mal reingeguckt und dachte mir, oh, kann ich nicht so richtig viel von ihm schon sehen. Dann war er zuletzt auch in Black Duffs, dieser Netflix-Serie, mal einen kurzen Auftritt drin. Also er hat so kleinere Auftritte, aber noch nicht so richtig Eindrückliches gehabt, hatte ich zumindest den Eindruck. Und der große Streitpunkt ist natürlich, also kanntest du ihn vorher schon? Hattest du ihn vorher gesehen?
Ich kannte ihn nicht, nein.
Der große Streitpunkt ist natürlich so ein Stück weit, dass man jetzt sofort gesehen hat, oh, jetzt ist Snape ein Schwarzer. Und das entspricht überhaupt nicht der Buchbeschreibung, wo dann leider immer auch so eine rassistische Komponente natürlich immer mal reinkommt in die Reaktionen. Und ich muss auch sagen, im ersten Moment dachte ich, huch, entspricht jetzt nicht unbedingt der Buchbeschreibung. Aber dann im nächsten Schritt war es bei mir so, dass ich dachte, aber sie können ja nicht noch einen jüngeren Alan Rickman einfach casten. Das geht einfach nicht. Und deshalb ist eigentlich ihre einzige Chance, mit Snape eine ganz andere Richtung zu geben, um ihn irgendwie neu zu definieren für die Serie. Und insofern bin ich einfach gespannt, was er damit jetzt anstellen wird. Wie geht's dir damit?
Also ich finde, das ist das beste Casting bisher insofern, dass es nicht wirkt, als wollte man das Original reproduzieren, sondern in irgendeiner Form sich zumindest Potenzial für was anderes schaffen. Ob das ausgeschöpft wird, weiß ich natürlich auch nicht, weil es natürlich schon interessant sein wird. Das ist auch ein häufiger Kritikpunkt, der jetzt, glaube ich, so aus dem Fandom, zumindest habe ich es gelesen, kommt, ist diese Idee, was ist, wenn du den Außenseiter der Schule, der dann in die rechte Ecke abrutscht, und das ist ja Snape, mhm, als junger Mensch, der von den Eltern deines Helden oder zumindest dem Vater und seinen Freunden gepiesackt wird, mhm, die alle weiß sind. Mhm. Ist ja zumindest die Annahme dann bei dem Casting. Mhm. Was ist, wenn du ihn als jemanden, als Vertreter einer Minorität besetzt? Das ist ein häufiger Kritikpunkt. Das kann man natürlich aber auch so sehen, dass dann die Eltern anders beleuchtet werden als vielleicht im Buch, dass da eine andere Komponente auch der Klassengesellschaft in Hogwarts vielleicht reinkommt. Was weiß ich, alles ist möglich. Ich möchte das nicht von vornherein verteufeln.
Und die Rumtreiber können ja trotzdem auch noch mehr Diversität mitbringen. Da wissen wir ja noch nicht, wie sie besetzt werden. Die kommen ja erst in späteren.
Genau, also da ist eigentlich noch viel möglich und das macht es interessant. Und ich finde es eigentlich ganz nett. Das ist ganz anders als damals, weil ich wusste natürlich damals, wer Alan Rickman ist. Weil ich habe natürlich Stirb langsam geschaut und Robin Hood und so weiter und so fort. Und es war natürlich absolut genial, dass er da besetzt wurde. Aber ich finde es irgendwie schön, dass da jetzt einfach so jemand besetzt wurde, bei dem ich keine Vorurteile oder keine Meinung, was so sein Image als Darsteller angeht, habe. Weil nehmen wir mal an, sie hätten, Martin Freeman als Snape besetzt, nur um einen anderen britischen Menschen zu nennen, der mir gerade eingefallen ist. Da komme ich ja mit Ballast rein, weißt du, und habe ihn schon in 1000 Rollen gesehen. Mhm. Selbst wenn es jemand ist, der imagemäßig besser zu Snape passt, der öfter auch schon fiese Leute gespielt hat, wie das eben damals bei Alan Rickman der Fall war, dann habe ich schon alles ein vorgeformtes Bild, 2 Jahre bevor die Serie überhaupt rauskommt.
Ja.
Wie siehst du das?
Sehe ich ähnlich. Ich habe auch viel natürlich gelesen, dass Fans sich Adam Driver zum Beispiel gewünscht haben. Der ist natürlich, ich verstehe völlig, warum Leute ihn in der Rolle sehen, aber der ist auch wieder diese obvious choice, diese völlig vorhersehbare Wahl.
Der hat das ja auch schon gespielt.
Genau, der hat diese Rolle halt gespielt und natürlich werden Leute auch getypecastet, dass sie immer wieder die gleichen Rollen dann irgendwie spielen. Aber ich würde euch trotzdem da draußen natürlich bitten, gebt ihm eine Chance. Das kann ganz toll werden, wenn die Rolle gut angelegt ist, und das ist sie ja in den Büchern auf jeden Fall als spannende, ambivalente Figur. Insofern, ja, einfach mal abwarten und gucken, was er damit macht. Darüber hinaus, Stars, alte Stars wurden natürlich auch immer wieder gefragt in Interviews irgendwie, werdet ihr wieder in Harry Potter Serie dabei spielen? Daniel Radcliffe hat ganz klar Nein gesagt. Ich glaube, die anderen großen Darstellenden sind auch eher nicht so Feuer und Flamme. Aber es gibt auch so ein paar, die sagten auch klar, so Tom Felton, Jason Isaacs, die Phelps-Zwillinge sagten, wenn es sich irgendwie ergibt und passt, dass wir irgendwelche älteren Figuren im Hintergrund spielen, warum nicht? Also da bin ich auch gespannt, ob sie da wirklich diesen Schnitt machen zwischen alte und neue Darsteller, ob das irgendwann ineinander blutet. Ich weiß nicht, ob sie bei Paul Whitehouse nicht aufgepasst haben, dass er schon in der gelöschten Szene drin war oder nicht. Da haben wir ja schon ein bisschen diese Thematik. Ja. Okay, lassen wir den Cast erstmal ruhen und widmen uns natürlich noch ein bisschen vielleicht auch der Notwendigkeit der Frage nochmal, ist diese Serie wirklich notwendig, Jenny? Du hast vor 2 Jahren schon einen Podcast aufgenommen mit unserer damaligen Chefredakteurin Lisa Ludwig. Da habt ihr viel darüber gerantet, welchen Nutzen diese Serie jetzt wirklich hat. Wie geht es dir 2 Jahre später nach der Verkündung damit, dass diese Serie existiert und wahrscheinlich kommen wird?
Also, ich brauche die nicht. Ich weiß, dass sie auch nicht für mich gemacht ist. Die Serie wird nicht für Leute gemacht, die Harry Potter schon lieben, glaube ich. Und ich bleibe dabei. Da hat sich nicht viel geändert. Ich mag das nicht, wenn diese Franchises immer und immer wieder neu aufgegossen werden. Das ist ja auch sowas, was wir mit Star Wars erlebt haben. Das haben wir mit Herr der Ringe erlebt. Also ich finde es okay, eine Herr der Ringe-Serie zu schauen, aber ich brauche nicht Galadriel, wenn Galadriel schon mal perfekt in so einer Geschichte verkörpert wurde. Insofern, ich bin da eher so, erzählt doch was Neues, meinetwegen auch aus der Welt. Das haben sie probiert mit den Fantastic Beasts Films, hat nicht geklappt, also wird das eben jetzt recycelt, was schon mal erfolgreich war, und ich kann das auch alles nachvollziehen, warum man das macht, aber nein, ich brauche das nicht, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Art und Weise, wie J.K. Rowling allein in den letzten 2 Jahren, ich meine, man hätte schon vor 2 Jahren nicht denken können, dass es noch schlimmer werden kann mit ihr und ihren transfeindlichen Aussagen. Aber sie ist ja jetzt wirklich komplett in diese Ecke entgleist, auf eine hasserfüllte, hämische Art und Weise, die mich jedes Mal neu schockiert. Also ich habe sie bei Twitter geblockt, damit auch die Hate-Tweets über sie bei mir nicht mehr angezeigt werden. Aber jedes Mal, wenn ich dann doch mal schaue, was hat sie denn in den letzten 24 Stunden gepostet, Und das ist nur noch, sie ist nur noch eine Single-Issue-Haterin, muss man wirklich so sagen. Es gibt nur noch dieses eine Thema. Und ich weiß, die Serie wird von Menschen gemacht, die ihre Meinung vielleicht gar nicht teilen. Also der Papa ist Yedu, und dafür habe ich das Video vorhin angeschaut, wie man seinen Namen ausspricht. Der hat ja auch einen offenen Brief für den Schutz von Transrechten in UK unterschrieben und so. Ja. Also ich würde jetzt nie sagen, jeder, der das macht, denkt genauso wie sie. Aber es ist ihre Geschichte. Sie wird da 1000 Interviews drüber geben. Sie verdient daran. Sie hat Einfluss. Das wurde ja auch zugegeben von Casey Bloys, dem Chef von HBO. Und es ist ihr Ding. Diese Milliardärin, die einfach eine Minorität hasst, ne, öffentlich hasst und gegen sie hetzt und ihre Identität in Frage stellt und ihr Menschsein in Frage stellt, und auch Menschen, die überhaupt, also die einfach irgendwelche Athletinnen, die für sie nicht nach Frauen aussehen, öffentlich attackiert, ihren 14 Millionen oder wie viel Follower sie hat. Weißt du, das ist so, ich weiß nicht, ob das vor 2 Jahren schon so schlimm war, aber damals habe ich nicht ganz so schlimm wahrgenommen, auch wenn es mich auch schon angewidert hat. Aber das ist so, das, und ich weiß ja, es ist jetzt ganz unabhängig von der moralischen Seite. Ich habe einfach keinen Bock darauf, jetzt die nächsten 3 Jahre in so einem News-Cycle zu sein, wo jeder Schauspieler aus dieser Serie nach ihr gefragt wird.
Und sich dann rechtfertigen muss, warum er da mitmacht. Oder
und das
sie.
Ist ja wahrscheinlich das geringste Problem an der ganzen Sache. Ja. So. Aber da sind wir jetzt, der John Lithgow, ne? Wo ich ja froh bin, dass er am Leben ist und dass er Filme macht. Und ich freue mich, dass er existiert. Und ich erwarte von einem Mann, der in den 40er Jahren geboren wurde, nicht, dass er immer die progressivsten Meinungen hat, so. Sorry für den Rant gerade, aber der wird ja auch jetzt schon danach gefragt und weiß gar nicht, wie er richtig antworten soll. Also wenn man seine Antwort liest.
Der hat gesagt irgendwie, warum ist das überhaupt ein Faktor? Und da muss er sich erstmal sozusagen selbst mit ihr unterhalten, so um da
genau. irgendwie. Genau, und ehrlich gesagt, ich kann ihn dafür auch nicht verurteilen, dass er das denkt.
Ja.
Weil jeder eben seine unterschiedliche Haltung darüber hat, wie man mit Kunst und den Schöpfern der Kunst und SchöpferInnen der Kunst umgeht, sozusagen. Aber bei mir kommt halt zusammen, dass ich die Serie nicht brauche und ich brauche auch J.K. Rowling nicht. Das heißt, ich habe nichts mehr, wo ich irgendwie positiv sein soll bei der Serie.
Ja.
Ja, also ich weiß gar nicht, was ich zu J.K. Rowling sagen kann. Ich kann natürlich nochmal rekapitulieren,
vielleicht,
was sie gesagt hat.
Fass doch mal
hat.
Kurz zusammen, damit die Leute, die nicht ganz so informiert sind, dann nochmal wissen, was eigentlich das Problem ist.
Ja, also das Problem ist, wir haben auch in dem letzten Podcast damals schon darüber gesprochen, aber im Prinzip begann das so 2018, da hat sie transfeindliche Tweets geliked. Das wurde dann öffentlich. Damals konnte man ja noch sehen, wer was liked bei Twitter. Das sieht man ja jetzt nicht mehr. Ab 2020 ging es dann richtig los mit ihren Äußerungen, die man eben als transfeindlich auffassen muss. Also, dass sie Menschen, die sich insbesondere als Transfrauen identifizieren, diesen Status aberkennt, dass so in so einem oft in so einen alarmistischen Kontext setzt von, was ist, wenn so eine Person auf eine Frauentoilette kommt? Was ist, wenn sie uns angreifen, die Frauen? Also sie macht das immer aus so einem Gestus von, ich bin Feministin, ich will Frauenrechte schützen. Aber das kommt eben aus dieser sogenannten TERF-Ecke, das heißt der
Trans-Exclusionary Radical Feminist, also jemand, der genau. so sehr auf Frauenrechte pocht, dass alle anderen dadurch ausgeschlossen werden.
Genau, sie spricht Menschen, die sich als Transfrauen identifizieren, den Status als Frau ab. Was man als Meinung vielleicht akzeptieren kann. Man soll es natürlich kritisieren, finde ich, man soll es kritisieren. Aber was sie macht, ist eben nicht nur, sie hat diese Meinung, sie äußert diese Meinung, sondern sie, wie ich ja angedeutet habe, sie ist quasi bei Twitter, und das ist eine 14 Millionen Follower starke Plattform bei ihr. Sie ist nur noch quasi damit beschäftigt, diese Panik vor diesen Menschen zu schüren. Und es geht ja wirklich um Panik, es geht um Angst, es geht und damit auch für mich um Hass. So, also es geht darum, dass sie irgendwie random Leute nimmt, über die sie irgendwas gelesen hat, und sie in Tweets vor ihrer gesamten Followerschaft attackiert und sagt, das ist keine Frau, zum Beispiel. Und wie gesagt, bei den Athletinnen ja auch, da gab es ja auch den großen Fall jetzt rund um Olympia. Und dann stellt sie sich gleichzeitig immer so als Opfer irgendeiner Meinungsdiktatur dar. Und das ist alles so widerlich, was sie tut. Habe ich, glaube ich, schon zum Ausdruck gebracht, dass ich da nicht dafür bin. Und das finde ich halt bei ihr so krass, nicht nur, dass sie diese Plattform nutzt vor so vielen Menschen und einzelne Personen attackiert, sie benutzt auch ihre Romane mittlerweile dafür, also die Robert Galbraith-Romane, die sie schreibt, die letzten haben das als Thema verarbeitet.
Aber hast du die gelesen?
Nein, ich lese das nicht mehr.
Weil ich habe sie nämlich gelesen und ich hatte einfach nicht den Eindruck, dass es so stark ist. Also ich habe eher das Gefühl, dass beide Seiten natürlich auch aufbauschen, was da gerade passiert. Und je mehr sich die Fronten verhärten, desto mehr beharrt ja auch jeder auf seine Position. Also bei mir war es am Anfang so, ich kann nicht glauben, dass die Frau einfach Transmenschen irgendwie nicht akzeptiert oder ausschließt, weil sie ja so inklusive Romane eigentlich schreibt. Und dann hatte ich den Eindruck, sie kommt irgendwie aus so einer Ecke, sie hat ja selbst häusliche Gewalt erlebt und deshalb ist sie natürlich sehr auf feministisches Recht auch pochend. Dann habe ich irgendwie einen Podcast gehört, wo sie auch selber sozusagen versucht hat, ihre Position zu erklären. Ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe, aber es ging schon auch immer in diese Frauentoilette-Richtung und so. Und jetzt sind wir inzwischen in so einer Zeit angekommen, wo sie einfach alles über Bord geworfen hat, weil sie sagt, okay, die andere Seite will mich nicht verstehen, ich will die andere Seite nicht verstehen. Und dann ist da einfach so eine Mauer jetzt errichtet, dass jeder nur noch mit sehr negativen Gefühlen auf den anderen rumhackt, ohne den Versuch noch irgendwie aufeinander zuzugehen. Und das finde ich sehr schade.
Ja, also ich denke, sie hat da einfach den Point of No Return erreicht. Ja. So. Sie unterstützt ja Anti-Trans-Initiativen auch mit Geld, ne? Also das ist immer so der Grund, warum ihre Beteiligung und die Beteiligung von anderen Menschen an der Serie so kritisiert wird, ist eben nicht nur dadurch verkaufen sich vielleicht die Bücher wieder mehr oder so, sondern eben auch du gibst ihr direkt Geld, um gegen Anti-Trans-Initiativen einzustehen.
Ich glaube, sie hat mehrfach auch schon gesagt, ja, ich kriege das Geld ja trotzdem, egal wie ihr zu mir steht. So. Ja, ja. Und das ist natürlich, das will man dann ja auch nicht hören. Irgendwie, dann denkt man, bin ich jetzt auch schon Unterstützende dieser Bewegung oder was? Das will man ja auch nicht.
Also, weil ich bin, muss ich vielleicht nochmal sagen, ich bin jetzt nicht so, dass ich alle meine Künstler irgendwie mit einer weißen Weste brauche. Ne? Mhm. Ich finde es gut, wenn Leute andere Meinungen haben und man sich daran reiben kann. Aber was sie macht, geht halt weit darüber hinaus.
Ja, ja. Und deswegen weiß halt jemand wie John Lithgow auch nicht, wie er damit umgehen soll, gefühlt. Selbst wenn er schon in The World According to Garp ja selbst schon eine Transfrau gespielt hat. Das muss ich jetzt mir demnächst nochmal angucken eigentlich. Das ist auch eine interessante Sache, ob sie damit vielleicht auch gedacht haben, sie haben jemanden besetzt, der sozusagen das Transsein auch schon verkörpert hat und deswegen ist es eine gute Wahl. Weiß ich auch nicht, ob es damit reinspielte.
Ich weiß nicht, ob sie so tief nachdenken. Ich glaube, er wieselt sich halt durch die Antwort. Er wurde ja in einem Times-Interview gefragt.
Ja.
Und wie du ja schon gesagt hast, er will mit ihr reden und kann gleichzeitig nicht richtig Stellung beziehen, wie er eigentlich dazu steht, außer dass er wahrscheinlich klar zwischen Künstler und Werk trennt. Mhm. Und das ist so sein Ansatz, was ich verstehen kann. Aber ich brauche halt nicht noch 3 Jahre von diesen Interviews.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt wurde auch gerade der HBO-Chef Casey Bloys gefragt, natürlich auch zu dieser Debatte und hat dann gesagt, dass die Serie nicht von J.K. Rowlings Trans-Ansichten durchzogen sein wird, dass das ihre persönliche Meinung ist. Wie soll er auch reagieren? Klar, ist jetzt eher eine, sage ich mal, diplomatische Senderantwort von, wir machen jetzt diese Serie, da könnt ihr nichts dran rütteln und dass alle das doch bitte bei Twitter ausdiskutieren sollen. Das ist also gerade die Senderposition. Und dann gibt's aber natürlich auch andere Stars, die dann noch überhaupt eigentlich gar nichts mit Harry Potter an sich zu tun haben, aber natürlich auch ihre Plattformen nutzen. Also die Bridgerton-Darstellerin Nicola Coughlan hat zum Beispiel vor kurzem dann auch einen Spendenaufruf gemacht und gesagt, sie würde niemals in dieser Harry Potter-Serie mitspielen. Und Pedro Pascal hat irgendwie auch gegen J.K. Rowling als Loser geschossen. Und
sie hat dann direkt zurückgeschossen bei Twitter.
Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Weil du immer weißt, mit deiner Karriere läuft's gut, wenn du Pedro Pascal runtermachst. Echt. Also, da kannst du ja nur verlieren.
Genau, aber da schwingt natürlich auch so ein Stück weit mit. Du sagst, es wird uns einfach noch leider mit begleiten, auch ein Stück weit. Und weiß nicht, ob leider, aber es ist halt eine Sache. Und da frage ich mich natürlich auch, wie das zu mir als, die sich schon ein Stück weit auf die Serie freut, jemanden, wie ich damit umgehen soll. Weil ich hab kein Handwerk, um zu sagen, ich kann das jetzt strikt voneinander trennen und sagen, ich freue mich auf die Serie und beschäftige mich nicht mehr mit J.K. Rowling. Das geht einfach nicht. Nichtsdestotrotz war das bei mir, um noch vielleicht nochmal auf die Frage auch zurückzukommen, wie wir jetzt nach 2 Jahren Ankündigung der Serie dazu stehen. Also ich sehe diese verhärtete Debatte und das tut mir in der Seele weh. Gleichzeitig war es bei mir auch so ein Stück weit von, am Anfang habe ich gesagt, ich brauche diese Serie nicht, weil wir haben die guten Filme. Dann war es wie so ein bisschen ein Trauerprozess. Dann habe ich Resignation verspürt, dass sie einfach kommt und ich werde nichts daran ändern können. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht auch ein Stück weit irgendwie darauf freuen, was sie einfach anders machen, was sie vielleicht neu ausloten. Und natürlich haben wir alle die Hogwarts-Filme im Kopf, Aber zum Beispiel Daniel Radcliffe hat vor ein paar Jahren auch was gesagt, was mir bei mir irgendwie hängen geblieben ist, was ich ganz schön fand, dass er meinte, es ist Harry Potter ist so ähnlich wie Sherlock Holmes, ist einfach ein bekanntes Werk und es wird immer wieder verfilmt. Und früher konnte sich auch niemand vorstellen, dass jemand anderes als Basil Rathbone Sherlock Holmes verkörpert. Und jetzt haben wir so Leute wie Benedict Cumberbatch oder Robert Downey Jr., die auch bekannte Iterationen dieser Heldenfigur gespielt haben. Insofern, ja, gehen wir jetzt einfach damit um, dass diese Serie kommt. Und ich hoffe einfach, dass dann irgendwie diese Debatte vielleicht doch noch an Punkt kommt. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, wo man sich irgendwie wieder miteinander zubewegen kann. Aber ich weiß auch nicht, wie.
Ich wünsche Ihnen viel Glück. Und ich werde es mir natürlich anschauen. Das ist ja das Schlimme, ne? Ich kann jetzt hier 20 Minuten ranten gegen J.K. Rowling und warum ich keine Harry Potter Serie will. Aber ich glaube, das, was mich am meisten überzeugt, Serie zu schauen, ist, dass es eine HBO-Serie ist.
Mhm. Das ist schon ein Aushängeschild dieser Sender auf jeden Fall. Wenn du jetzt gesagt hättest, Netflix-Serie, dann hättest du gesagt,
Netflix-Serie,
was wird das?
Also ich würde es mir auch anschauen, einfach weil ich in meinem Job das eine Meinung dazu haben sollte. Aber da hätte ich gar kein Vertrauen.
Ja.
Während bei HBO, ich weiß nicht, ich mache halt die besten Serien. Das einzig Bessere wäre vielleicht nur Apple gewesen, aber dann würden es wahrscheinlich weniger Menschen schauen.
Wahrscheinlich schon, ja. Also HBO hat mir auch Hoffnung gegeben, dass es auf jeden Fall gut anschaubar werden könnte und eine überlegte Sache. So, wir sind jetzt irgendwie am Ende angekommen. Wenn ihr nichtsdestotrotz noch ein bisschen mehr zu unseren Harry Potter Meinungen oder Vorstellungen oder Fantasien hören wollt, dann guckt doch gerne nochmal in die alten Podcasts rein. Ich packe sie euch auch nochmal in die Shownotes, weil sie schon sehr weit zurück sind, wenn man sich so scrollen muss. Den einen habe ich gerade noch gefunden, als die Harry Potter Serie angekündigt wurde. Der hieß im April 2023, ist die Harry Potter Serie wirklich eine gute Idee? Da warst du drin, Jenny, auch wenn du dich nicht erinnern konntest. Und dann habe ich nochmal noch weiter zurückgescrollt und gefunden, dass wir im Februar 2021, also vor 4 Jahren, wir machen das jetzt immer im Zweijahrestakt, vielleicht kommt dann wirklich im Zweijahrestakt auch die Harry Potter Serie, einen interessanten Podcast gemacht haben. Da waren, glaube ich, noch Andrea und Hendrik mit drinne über alle Gerüchte und Hoffnungen und Probleme, die so eine Harry Potter Serie mit sich bringt. Und da waren dann auch so ein bisschen auch Sachen drin, wo wir gesagt haben, welche würden wir denn jetzt wirklich gerne sehen? Also zum Beispiel das Theaterstück hätte ich auch nicht verfilmt sehen wollen, auch schon gar nicht als Serie. Das sage ich auch, bitte lasst es auf der Bühne, da gehört es hin, da funktioniert es für mich auch. Aber als Verfilmung, nee, das ist einfach nur für dieses eine Medium gemacht. Aber ja, ob ihr einen Rumtreiber sehen wollt, oder die Hogwarts-GründerInnen oder wen haben wir noch, eine Weasley-Sitcom, da gab es lustige Ideen auf jeden Fall, falls ihr noch ein bisschen was Fluffiges da hören wollt. Insofern, ja, sind wir am Ende unseres Zauberstabs hier angekommen an dieser Stelle. Wir melden uns bestimmt in Zukunft nochmal wieder, wenn es neue Entwicklungen gibt, wenn die Serie konkret wird, wenn man schon was sehen kann, dann, ja, gibt es wieder hier was zu hören. Jenny, danke dir, dass du hier warst.
Danke, dass du meinen Rant ertragen hast.
Du darfst deinen Slytherin-Umhang jetzt wieder ausziehen. Und ich lege meine Gryffindor-Kleidung ab. Ich weiß gar nicht, in welchem Haus du bist. Hast du mal den Test gemacht?
Nein.
Okay. Und an euch da draußen natürlich auch. Wir hoffen, ihr habt trotzdem irgendwie Spaß an der Serie und könnt euch drauf freuen. Und selbst wenn ihr Kritik habt, äußert ihr die in einem Rahmen, die nicht nur ein reines Kritisieren ist, sondern vielleicht auch ein Reflektieren dessen, was da auf uns zukommt. Ja, viel Spaß damit. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.